SRF Audio.
Radio SRF, Echo der Zeit mit Brigitte Kramer. Samstag, der 27. Juli, das sind unsere Themen. Ein halbes Jahrhundert kontrollierte El Mayo das mächtige Sinaloa-Drogenkartell in Mexiko. Ein Drogenboss der alten Schule, wie es der Lateinamerika-Kenner Tony Keppeler formuliert.
Er hat zum Beispiel regelmäßig die Weihnachtsfeierlichkeiten in dem Dorf, in dem er auf die Welt gekommen ist, finanziert. Er hat Schulen bauen lassen und war deswegen einfach auch ein angesehener Mensch.
Nun wurde er in den USA festgenommen. Die Umstände sind noch unklar. Dann keine Grillen mehr auf den Feldern, nicht einmal mehr Ameisen.
Die Grillen non esistono più. Die Formiche non esistono più.
Alles vertrocknet, klagt dieser Bauer auf Sizilien. Die Dürre im Süden Italiens ist prekär. Und vor 25 Jahren geschah das Unglück im Sachsenbach. 21 Menschen verloren beim Canyoning ihr Leben. Könnte das heute wieder passieren?
Ich gehe wie nicht davon aus und wir möchten alles dafür. Aber eine hundertprozentige Garantie wäre vermessen zu sagen, dass wir das unserer Branche geben könnten.
Sagt Christoph Estermann, Geschäftsführer von Outdoor Interlaken. Hier im Echo der Zeit. Wir beginnen mit der Nachrichtenübersicht des Tages. Bei israelischen Luftangriffen auf eine Schule im Gazastreifen wurden offenbar Dutzende Menschen getötet. Lukas Lüthi.
Die israelische Armee erklärte, in der Schule habe sich eine Kommandozentrale der Hamas und eine große Menge Waffen befunden. Sie habe vor dem Angriff eine Warnung ausgesprochen. Die Hamas bestreitet dies. Hunderte Menschen hätten in der Schule Zuflucht gesucht. Zudem hätte sich dort ein Spital befunden. Mindestens 30 Menschen seien beim Angriff getötet worden, unter ihnen 7 Kinder. Journalisten der Nachrichtenagentur AP berichten von zertrümmerten Schulzimmern und von Menschen, die in den Trümmern nach ihren Angehörigen suchen. Der chinesische Videodienst TikTok ist eine Gefahr für die Sicherheit der USA. Das schreibt das US-Justizministerium in einer Stellungnahme für ein Gericht. TikTok sammle massenhaft sensible Daten seiner Nutzerinnen und Nutzer und liefere diese an China. Beispielsweise sammle TikTok Informationen zur Haltung bei heiklen Themen wie Abtreibung, Waffen und Religion oder über die sexuelle Orientierung. Dazu würden TikTok-Mitarbeitende über ein internes System direkt mit den Software-Ingenieuren in China sprechen, so das US-Justizministerium. Die US-Regierung will den TikTok-Mutterkonzern ByteDance dazu zwingen, den US-Teil von TikTok an ein US-Unternehmen zu verkaufen. TikTok versucht, dies vor Gericht zu verhindern und argumentiert mit der Meinungsäußerungsfreiheit. Nun nach Frankreich. Nach den Brandanschlägen auf TGV-Strecken von gestern sollen ab Montag wieder alle Züge normal fahren. Heute fahren laut der Betreiberin 80% der TGV-Züge, es sei aber zu Verspätungen gekommen. Weiter ist nicht klar, wer die Brandanschläge auf die TGV-Strecken verübt hat. Auch über das Motiv ist nichts bekannt. Schweizer Spitäler und Kliniken dürften im letzten Jahr einen Verlust von 1 Milliarde Franken verzeichnet haben. Das ergibt eine Studie des Beratungsunternehmens KPMG, wie die NZZ berichtet. Befragt wurden 48 Spitäler. Das Ergebnis wurde danach hochgerechnet. Nur 14 der befragten Einrichtungen wiesen im letzten Jahr einen Gewinn aus. Die Studienautorinnen und Autoren rechnen allerdings nicht damit, dass viele Spitäler schließen müssen. 2/3 der befragten Finanzverantwortlichen gehen davon aus, dass ihre Klinik eine implizite Staatsgarantie habe. Öffentliche Spitäler gehören größtenteils den Kantonen oder Gemeinden. Der deutsche Komponist und Musikwissenschaftler Wolfgang Riem ist gestorben, im Alter von 72 Jahren. Das bestätigt seine Familie. Riem gilt als einer der bedeutendsten zeitgenössischen Komponisten und begann bereits während der Schulzeit mit dem Komponieren. Unter seinen über 400 Kompositionen befinden sich Klavierstücke, aber auch Opern. In der Schweiz war Wolfgang Riem unter anderem durch seine Tätigkeit am Lucerne Festival bekannt. Er leitete die Lucerne Festival Academy.
Zum Sport. Da blicken wir nach Paris an die Olympischen Spiele. Im Zeitfahren der Männer ist vor wenigen Minuten die Entscheidung gefallen. Dominik Brandt.
Die Schweizer Medaillenhoffnungen haben sich nicht erfüllt. Stefan Bisecker beendete das Rennen auf Platz 6, Stefan Küng wurde 8. Neuer Zeitfahr-Olympiasieger ist der Belgier Remco Evenepoel. Im Zeitfahren der Frauen belegte die einzige Schweizerin Elena Hartmann Platz 17. Gold ging an die Australierin Grace Brown. Enttäuscht zeigte sich nach seinem Olympia-Auftakt der Schweizer Schwimmer Antonio Djakovic. Er verpasste über 400 Meter Freistil den angestrebten Finaleinzug. Im Tennis sind sowohl der Serbe Novak Djokovic und der Spanier Carlos Alcaraz bei den Männern, als auch die Weltnummer 1 der Frauen, die Polin Iga Świątek, mit klaren Siegen ins Turnier gestartet. Die Partie von Stan Wawrinka ist wegen Regens auf morgen Sonntag verschoben worden.
Damit nochmals zu Lukas Lüthi für die Wetteraussichten.
Bis morgen Vormittag gibt es im Norden stellenweise Schauer oder Gewitter. Danach wird es aus Westen wieder sonniger. Die Höchstwerte liegen bei etwas weniger warmen 27 Grad. Im ziemlich sonnigen Süden gibt es bis 34 Grad.
Einer der mächtigsten und meistgesuchten Drogenbosse Mexikos ist von den US-Behörden gefasst worden, Ismael Zambada, genannt El Mayo. Als Anführer des berüchtigten Sinaloa-Kartells hat er das mexikanische Drogengeschäft über ein halbes Jahrhundert lang kontrolliert. Mit ihm zusammen wurde auch Joaquin Guzmán López festgenommen, ein Sohn des in den USA inhaftierten El Chapo, ebenfalls ein Anführer des Kartells. Die beiden wurden in der texanischen Grenzstadt El Paso verhaftet. Noch wird gerätselt, warum sie der US-Justiz in die Fänge gingen. Sind sie in eine Falle getappt oder haben sie sich freiwillig gestellt? Ich habe den Journalisten und Lateinamerika-Kenner Tony Keppeler gefragt, was er über die Umstände wisse, die zur Festnahme führten.
Alles, was man weiß, weiß man im Prinzip von Geheimdienstquellen, also von der Drogenbehörde, vom FBI, von Menschen, die natürlich Interesse haben. Und von daher ist das alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Es deutet viel darauf hin, dass der Jüngere, der Guzmán, dem Zambada eine Falle gestellt hat und dass sie im Prinzip aus Mexiko in die USA entführt wurden und dort dann verhaftet wurden. Es gibt auch Stimmen, die behaupten, sie hätten sich freiwillig gestellt. Der Anwalt von Zambada sagt, es sei nicht so, sondern er sei entführt worden.
Was würde denn dafür sprechen, dass sich die beiden gestellt haben?
Bei Joaquin Guzmán gibt es Gründe, die das nahelegen können. Sein Bruder ist verhaftet, da fängt demnächst ein Prozess in Chicago gegen ihn an. Er wird wahrscheinlich lebenslänglich kriegen. Und man kann das so als Liebesdienst für den Bruder verstehen, dass Joaquin da einen der meistgesuchten Drogenhändler den USA ausliefert, sich selber dabei auch ausliefert, in der Hoffnung, dass beide ein bisschen niedrigere Strafen bekommen.
Und gibt es eine Erklärung dafür, mal abgesehen davon, dass ein Bruder bereits in den USA in Haft sitzt, ebenso der Vater von Joaquin Guzmán, warum die Drogenbosse von den US-Behörden festgenommen wurden und nicht in Mexiko?
Da gehe ich davon aus, dass die mexikanischen Behörden gar nichts davon wussten. Also so, was ich gehört habe, waren sie ahnungslos, waren überrascht von dem, was dann über die Nachrichten lief. Es gibt bislang erstaunlicherweise auch noch keine hochrangigen Reaktionen aus Mexiko zu diesem Fall.
Welches Interesse haben denn die USA, Drogenbosse aus Mexiko aus dem Verkehr zu ziehen?
Das ist einfach die sicherere Art, sie hinter Schloss und Riegel zu bringen. Die Erfahrung zeigt, dass wenn Drogenbosse in Mexiko verhaftet werden und dort auch verurteilt werden, dass sie oft ziemlich schnell und unter dubiosen Umständen wieder freikommen, weil die sehr viel Geld für Korruption verwenden. Sie schmieren die Justizbehörden. Der Vater von Joaquin Guzmán mit demselben Namen, der ist ja zweimal aus Hochsicherheitsgefängnissen entkommen. Und in den USA, da geht man doch einfach davon aus, dass wenn sie da im Gefängnis sitzen, dann bleiben sie da auch.
Ismael Zambada oder eben El Mayo mischt schon Jahrzehnte im mexikanischen Drogengeschäft mit, ohne je verhaftet worden zu sein. Wie ist das möglich?
Also El Mayo ist einer der letzten seiner Generation, der ist schon 76 Jahre alt, ist mindestens seit 50 Jahren im Drogengeschäft. Man weiß es nicht so genau, seine Anfänge sind unklar. El Mayo hat nicht wie die jüngeren Drogenbosse so das Gehabe, dass man mit dicken Autos rumfährt und rumprotzt und dass man mit wahnsinniger Gewalt gegen die andere Kartelle vorgeht. El Mayo ist eher ein Stratege gewesen. Er hat sich immer rausgehalten. Es gibt nur ein Interview mit ihm und es gibt nur eine Aussage von seinem Sohn in den USA vor dem Gefängnis, wo man ein bisschen erahnen kann, was für eine Person das eigentlich ist.
Er soll ja bei dieser Gelegenheit auch gesagt haben, die mexikanische Regierung sei von oben bis unten infiltriert, die Korruption habe im Land längst Wurzeln geschlagen. Ist er der Verhaftung in Mexiko auch entgangen, weil Sicherheitsbehörden und Politik Teil dieser Drogenkartelle, dieser Drogennetze sind?
Mit Sicherheit, sein Sohn hat, ja, das ist ja schon 15 Jahre her, in den USA vor Gericht ausgesagt, sein Vater würde jeden Monat 1 Million US-Dollar an Schmiergeldern für Politiker und Justizbehörden verwenden. Also man kann da schon davon ausgehen, dass jetzt auch in Mexiko etliche hochrangige Politiker ein bisschen zittern, weil sie vielleicht zu seinem Korruptionsnetz gehört haben. Das ist das eine. Das andere ist, dass El Mayo ein Drogenhändler, wenn man so sagen will, alter Schule war. Er hat immer Wert darauf gelegt, dass er ein sicheres Gebiet hat. Er kommt ja aus dem Bundesstaat Sinaloa, da aus den Bergen. Er hat sich da frei bewegen können, weil ihn niemand verraten hat. El Mayo hat immer die Zivilbevölkerung versucht, aus diesen Kämpfen rauszuhalten. Er hat zum Beispiel regelmäßig die Weihnachtsfeierlichkeiten in dem Dorf, in dem er auf die Welt gekommen ist, finanziert. Er hat Schulen bauen lassen. Er hat alles das getan mit ein bisschen von den riesigen Gewinnen, die er gemacht hat, was der Staat dort nicht gemacht hat, und war deswegen einfach auch ein angesehener Mensch.
Und was bedeutet es nun, wenn er in Haft sitzt?
Das bedeutet zunächst mal nicht sehr viel. Die Erfahrung zeigt, dass wenn Drogenbosse, auch Hochrangige wie El Mayo einer war, gefangen genommen werden, dass die sehr schnell ersetzt werden. Bei diesem Interview, das er einem mexikanischen Journalisten vor 15 Jahren gegeben hat, hat er gesagt, wenn ich gefangen werde, mein Nachfolger, der ist schon da draußen.
Und heißt das alles auch, dass sich mit der Festnahme dieser beiden Anführer nicht viel ändert am Schmuggel von Fentanyl zum Beispiel oder anderen Drogen in die USA?
Also alle Experten, mit denen ich seither geredet habe und von denen ich lesen konnte, sagen übereinstimmend dasselbe, das ändert gar nichts.
Sagt der Journalist Toni Keppeler. Warum die Bekämpfung der Drogenkartelle in Mexiko so schwierig ist und was die Drogenkriminalität für die Menschen bedeutet, das ist Thema im Podcast News Plus zu finden auf srf.ch/audio und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Bei uns im Echo der Zeit geht es weiter mit den Lehren, die man aus dem Unglück im Sachsetbach vor 25 Jahren gezogen hat. Mit französischem Flair, dass Berlin verloren geht. Und jetzt gleich mit den Folgen der Dürre auf Sizilien. Seit Wochen ist es in weiten Teilen Südeuropas sehr heiß. An vielen Orten hat es seit Monaten nicht mehr geregnet. Besonders schlimm ist die Lage auf Sizilien. Sollte es dort nicht bald regnen, droht in manchen Gemeinden das Wasser auszugehen, warnen Fachleute. Bäuerinnen und Bauern haben bereits begonnen, Vieh notzuschlachten. Ein Teil der Ernte ist jetzt schon verloren. Italien-Korrespondent Franco Battel.
Die Bilder aus Sizilien erinnern an Wüstenregionen. Man sieht Rinder und Schafe, die sich um kleine Wasserpfützen scharen, um ein bisschen verschmutztes Wasser zu trinken. Gegenüber der Rai erzählt ein Bauer von der Stille auf seinen Äckern. Man höre keine Grillen mehr.
Die Grillen non esistono più. Die Formiche non esistono più.
Es gebe auch keine Ameisen mehr, auch sie verdurstet und vertrocknet. Der Bauer greift mit seiner Hand in die staubige Erde. Getreide wollte er hier ernten, doch die Saat hat nicht überlebt. Seit dem letzten Herbst hat es auf Sizilien kaum mehr geregnet. Und der spärliche Regen, der fiel, war kurz und heftig. Das wenige Wasser floss meist sofort wieder ab.
I fiumi sono secchi, non c'è niente. I laghi.
Flüsse und Seen sind trocken, sagt ein anderer Bauer. Wenn es bis September nicht regnet, dann schaffen wir das im nächsten Jahr nicht. Doch Regen zeichnet sich nicht ab. August und September sind meist sehr heiß und trocken. Der Verband der italienischen Landwirte, Coldiretti, warnt vor hohen Ernteverlusten auf Sizilien, aber auch in Apulien oder auf Sardinien. Gewisse Bauern mussten damit beginnen, Rinder, Schafe oder gar Pferde notzuschlachten. Experten warnen davor, dass einst fruchtbare Gegenden zu Wüsten werden könnten. Schaden nimmt aber auch der Tourismus. In Agrigent, der berühmten Tempelstadt an der Südküste der Insel, mussten einzelne Hotels Gäste abweisen, weil Duschen und WC kein Wasser mehr hatten. Und in Palermo, der größten Stadt Siziliens, droht die allgemeine Wasserrationierung, wobei schon heute einzelne Gemeinden nur noch per Tanklastwagen mit Wasser versorgt werden können. Die Regierung in Rom hat schon im Frühjahr den Notstand ausgerufen und Hilfe versprochen. Doch der Bauernverband klagt, noch habe kein betroffener Bauer eine finanzielle Entschädigung erhalten. Und Angelo Bonelli von Italiens kleiner grüner Partei sagt, statt zu reagieren, stecke die Regierung ihren Kopf in den trockenen Sand.
Di fronte a questo disastro c'è il silenzio della Premier. Tutto ciò lo riteniamo inaccettabile.
Premierministerin Giorgia Meloni schweige, anstatt das Problem zu benennen und den Klimawandel auf ihrer Prioritätenliste ganz nach oben zu setzen. Wobei ein Teil des Problems freilich ganz andere Ursachen hat. Rund 50% des sizilianischen Trinkwassers versickern, weil ein Großteil der Wasserleitungen alt und löchrig ist. Weder linke noch rechte Regierungen haben sich diesem Problem je angenommen.
Am 27. Juli 1999, heute vor genau 25 Jahren, spielte sich im Sachsetbach im Berner Oberland ein Drama ab. Eine Gruppe von Canyoning-Touristinnen und Touristen geriet in eine Sturzflut. Ein Augenzeuge berichtete damals im Schweizer Radio DRS.
Wir haben eigentlich schon früh gesehen, dass es gewittert in den Bergen. Und als wir auf der Holzbrücke waren, das Gesteig, sagte plötzlich eine Kollegin zu mir, dort ist eine Schwimmweste. Und dann haben wir gesehen, dass eben nicht nur eine Schwimmweste ist, sondern dass ein Leich in der Lütschne schwimmt. Und dann haben wir geschaut und dann haben wir sofort 7 oder 8 Leichen gezählt.
Stunden später ist klar, 21 Menschen verloren ihr Leben, darunter viele junge Leute aus dem Ausland. Sie suchten im Berner Oberland das Abenteuer beim Canyoning, einer damals recht jungen Sportart. Canyoning, das Durchklettern von Gebirgsschluchten, ist auch heute noch beliebt. Bei der Tourenplanung hat sich aber vieles verändert. Regionalkorrespondentin Leonie Marti.
Es ist kurz vor 9 Uhr morgens im Hauptquartier von Outdoor Interlaken, mitten im Dorfzentrum von Matten. Auf einem Bildschirm an der Wand läuft ein Video. Darin zu sehen ist eine Gruppe von lächelnden Menschen in Neoprenanzügen, Klettergurten und mit Helmen auf dem Kopf. Sie lassen sich eine Schlucht hinabseilen. Das haben der Mann und die Frau, die im Empfangsbereich warten, noch vor sich.
We want to go to canyoning because in Mexico we don't have this kind of activities. And we wanna try.
Sie seien aus Mexiko und dort gäbe es keine solchen Aktivitäten. Sie wollten das ausprobieren. Und ihr Reisepartner ergänzt, weil es das erste Mal sei, seien sie schon etwas aufgeregt.
Es ist unsere erste Mal, also sind wir emotional und hoffen, dass nichts passiert.
Und hoffen, dass nichts passiert. Dass die Canyoning-Tour sicher abläuft, dafür sorgt Rian Mentjes. Er ist der operative Leiter der Wassersportaktivitäten bei Outdoor Interlaken, einem der grössten Anbieter für Outdoor-Aktivitäten in der Region. Er sitzt an seinem Computer im ersten Stock und kontrolliert ein letztes Mal die Wasserstände und die Wetterdaten.
Zum Beispiel auf das können wir so schauen für die letzten 10 Minuten Werte für Interlaken. Hier hätten wir so das Radarbild auch.
Einige wenige blaue Flecken, also Regenwolken, sind auf der Karte zu sehen.
Aber auf dem Interlaken-Tell ist da sehr wenig. Und ja, das ist eigentlich ein perfekter Tag für Canyoning. Ja.
Sonnenschein, kaum Niederschläge in den letzten 24 Stunden. Tage wie diese waren im Sommer bisher selten. Viele Touren mussten verschoben oder ganz abgesagt werden, sagt Christoph Estermann, der Geschäftsführer von Outdoor Interlaken.
Das war nicht ganz einfach für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch für Gäste. Aber die meisten Gäste haben das auch sehr gut verstanden, weil erzwingen, das bringt gar nichts in unserer Branche.
Das Unglück im Sachsetbach, es ist mittlerweile 25 Jahre her, aber gelte noch heute als Zäsur, meint Christoph Estermann, der auch im Vorstand des Branchenverbands Swiss Outdoor Association sitzt. Es habe die Branche dazu gezwungen, die Sicherheitsanforderungen zu verbessern. So benötigen Anbieter von Outdoor-Aktivitäten seit 2014 eine kantonale Bewilligung. Das ist im Risikosportgesetz so vorgesehen.
Man muss sich zertifizieren als Anbieter. Um so ein Zertifikat zu bekommen, muss man umfassende Sicherheitskonzepte können präsentieren. Man muss können bestätigen, dass die Guides die entsprechenden Ausbildungen absolviert haben.
Aber nicht nur die gesetzlichen Rahmenbedingungen hätten sich verändert, auch die technologischen Möglichkeiten für die Tourenplanung seien heute viel besser.
Also die ganzen Niederschlagsmessungen, Niederschlagsprognosen, aber auch die ganze Kommunikation, die andere Möglichkeiten erlaubt. Wir haben inzwischen in unseren Canyons plus minus eine hundertprozentige Abdeckung von Nattelempfang.
Und dadurch könne man die Situation vor Ort laufend beurteilen. Ob ein Unglück wie damals am 27. Juli 1999 heute noch möglich sei, diese Frage sei schwierig zu beantworten, sagt Christoph Estermann von Outdoor Interlaken.
Ich gehe wie nicht davon aus und wir möchten alles dafür, aber eine hundertprozentige Garantie wäre vermessen zu sagen, dass wir das unserer Branche könnte geben.
Mittlerweile stehen der Mann und die Frau aus Mexiko vor dem Gestell mit Neoprenanzügen. Guide Uri begrüßt sie und gibt Instruktionen. Eine gute Stunde in der Schlucht haben sie vor sich. Sie freuen sich darauf. Und sie wollen versuchen, sich an die beiden Grundregeln ihres Führers zu halten. Spaß zu haben und kein Pinkeln im Neoprenanzug.
Y hasta ahí. Mis dos normas más importantes dentro de un barranco son la primera, pasarlo bien. La segunda, no hacer pipi dentro del neopreno.
Glanz, Glamour und Spektakel. Das war in den 90er Jahren das Versprechen für Berlins Stadtmitte, als Stararchitekt Jean Louvel ein außergewöhnliches Glasgebäude für das Nachwende-Berlin kreierte. Mitten in der tristen Betonschlucht der Friedrichstraße im ehemaligen Osten wirkte es leicht und elegant. Mit dem französischen Warenhaus Galerie Lafayette sollte es die Einkaufsmeile aufwerten. Nun geht das Luxusgeschäft zu. Damit ist es eines von vielen Warenhäusern, deren Ende Fragen aufwirft über die Zukunft der Innenstädte. Aber die Galerie Lafayette mitten in Berlin waren eben kein gewöhnliches Warenhaus. Simon Fatzer über das, was war und das, was sein könnte.
Ein bisschen Paris in Berlin. Auf 5 Etagen Verlockungen, Verheißungen, Joie de vivre.
Die Vielfalt der Mode. Ja, und es hat so ein französisches Flair gehabt. Und das fand ich schon sehr schön.
Die Galerie Lafayette war nicht nur für viele der gut 23.000 Französinnen und Franzosen in der deutschen Hauptstadt ein Pilgerort. Sie haben auch die deutschen Herzen erobert, ganz besonders die Gourmet-Abteilung im Sous-Sol.
Also diese Fischsuppe, die es unten gibt, die ist genial, die ist wirklich großartig.
Na, das Baguette, ne? Das ist sensationell. Also das gibt's wirklich nur hier und es schmeckt auch wirklich nur so.
Da trinkt man schon gerne einen Kaffee unten und isst ein kleines Törtchen.
Unvergleichlich die Patisserie. Selbst der handwerklich über alle Zweifel erhabene Berliner Lieblingsbäcker mit dem mindestens weltbesten Bienenstich kann da nicht mithalten. Seine Eclair haben zwar den Umfang eines Schweizer Pfünderlis, deutsche Familiengröße quasi, aber weniger ist halt manchmal mehr. Mehr ist mehr dafür bei den Lafayette-Preisen.
Das ist schon auch immer ein bisschen Luxussegment, ist es schon auch immer gewesen, wenn man sich was gönnen wollte.
Damit ist jetzt Schluss. Seit Wochen kann man dem Luxustempel beim Ausverkauf zusehen. Die sündhaft teure Maquillage, für die stets galt, nur mit den Augen gucken, landet auf dem Wühltisch. Die Preise purzeln, die Abteilungen schließen eine um die andere.
Traurig, traurig. Es ist wie ein Sterben, ja.
Aber das Ende der Galerie Lafayette ist nur ein Beispiel von vielen, sagt Architekturpublizist Anne-Lin Noh.
Seit etwa Ende der 90er Jahre sind in Deutschland über 150 Kaufhäuser geschlossen worden. Und das hat natürlich enorme Auswirkungen auf den öffentlichen Raum, weil diese Kaufhäuser auch eine Ankerfunktion hatten für die Innenstädte. Und anstatt jetzt den Kaufhäusern hinterher zu weinen, ergeben sich daraus auch Chancen für die Stadtgesellschaft. Denn diese reine Konsumorientierung hat auch zu einer Verödung der Innenstädte geführt.
Die Friedrichstraße, einst als Prachtsmeile der DDR gedacht, hat es trotz des Glanzes des französischen Luxuswarenhauses nie aus dem Schatten des Kudamm geschafft. Der Fehler liege im Goldrausch nach der Wende. Man habe zu große Parzellen zu teuer verkauft. Dabei würden kleine Strukturen die Innenstädte attraktiv machen. Die Friedrichstraße ist eine versiegelte Hitzeinsel ohne Raum und Begrünung. Ohne Galerie Lafayette nimmt die Verödung noch mehr zu. Aber es gelte nach vorn zu schauen, sagt Anne-Lin No, Vizepräsident der Akademie der Künste.
Es geht darum, mit den Infrastrukturen, die wir bereits haben, die wir mit sehr viel Energie, Geld und Ressourcen gebaut haben, eine neue Nutzung zu finden. Und die Frage der Nachnutzung ist eine der wesentlichen Fragen für die Architektur der Zukunft. Dass wir aufhören müssen, abzureißen und neu zu bauen, sondern dass wir in den Beständen, die wir haben, anders agieren.
Hier liegt die große Chance im gläsernen Gebäude von Jean Nouvel. Seine architektonische Perle funktioniere auch nach 30 Jahren noch immer. Und empfehle sich deshalb für die Idee, eine der größten Bibliotheken Deutschlands reinzuzügeln.
Die Organisation des Kaufhauses um diese konischen Lichthöfe herum sorgt dafür, dass die öffentliche Zirkulation sehr transparent ist und dass man sich gegenseitig sieht. Und ich glaube, für eine Bibliothek, die mehr ist als nur sich ruhig hinsetzen und studieren, dass das von großer Bedeutung sein kann, um diesen Ort attraktiv zu machen, auch für andere Schichten.
Joe Cialo, CDU-Kultursenator in der Berliner Regierung, schwärmt von einer Jahrhundertchance für die Landesbibliothek als Erbin des Einkaufstempels. Kostet allerdings rund 600 Millionen Euro.
Das ist auch tatsächlich etwas, was uns umtreibt, wo die Lampe noch nachts lange brennt und wir uns überlegen, wie schaffen wir es, dieses Zukunftsprojekt aufzugleisen. Sie müssen wissen, dass jegliche Renovierung, jeglicher Neubau deutlich teurer werden würde, als wenn wir diese Chance jetzt ergreifen. Das ist der Auftrag, den wir dann haben, wenn wir mit dem Steuergeld der Bürgerinnen und Bürger auch sinnvoll umgehen wollen, das so zu prüfen, dass wir einen Weg finden, das zu investieren.
Was, wenn aus dem Traum nichts wird?
Gerade in diesen schwierigen finanziellen Zeiten ist es wichtig, mit einer Vision vorauszugehen. Und nicht eine Vision, die uns zum Arzt bringt, um hier mal Helmut Schmidt zu zitieren, sondern eine Vision, die die Stadt Berlin in die Zukunft trägt.
Je travaille à la bibliothèque. Je m'invente du bon temps.
Eine Bibliothek im Glaspalast von Jean Nouvel.
J'ai pour amis tous les poètes, Baudelaire et Chateaubriand.
Food for thought statt Baguette und Eclair. Bis es soweit ist, hat die Politik aber noch ein bisschen was zu kauen.
Aus Berlin, Simon Fatzer. Das war das Echo der Zeit am Samstag, dem 27. Juli, Redaktionsschluss 18.28 Uhr. Monika Bolliger war für die Sendung verantwortlich, für die Nachrichten Jan Grübler, begleitet hat sie Brigitte Kramer.
Das war ein Podcast von SRF.